Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Ihr werdet es schon an der Tonqualität merken, das ist eine Spezialfolge, denn ich befinde mich im Urlaub, also eine TagView Podcast Urlaubsfolge quasi. Und ich habe mir ein ganz, ganz spezielles Thema rausgesucht. Ich denke mir so zum Urlaub, macht's auch nichts aus, wenn ich nur ein Thema behandle. Weil man soll halt auch Zeit haben, sich im Urlaub zu entspannen und auch andere Dinge zu machen, als sich mit Technik zu beschäftigen. Aber ich habe ein sehr, sehr techniklastiges Thema rausgesucht, und zwar der Linux-Kernel 3.0. Der wurde nämlich jetzt freigegeben, ist also fertiggestellt worden. Und dort gibt es einige hochinteressante Neuerungen, wie zum Beispiel in Sachen Netzwerk. Und ich glaube, die größte Neuerung ist halt eben der Umstieg auf Versionsnummer 3.0. Das heißt, nachdem wir quasi gefühlte 20 Jahre einen 2.6er-Kernel hatten, haben wir jetzt einen 3.0er-Kernel. Das heißt, nach dem 2.6.39er gibt es oder wird auch kein 2.6.40er-Kernel mehr erscheinen, sondern wir werden auf den 3.0er umsteigen. Und der ist ja jetzt erschienen, wird auch in den künftigen Linux-Distros, die rauskommen werden, zum Standard gehören. Ubuntu hat das ja bereits angekündigt und viele weitere werden nachziehen. Und einige Neuerungen, wie gesagt, gibt es bereits schon im Netzwerksektor. Dort gibt es natürlich, wie nicht anders zu erwarten, wieder eine ganze Reihe an neuen Treibern, gerade auch für WLAN-Geräte gibt es dort eine ganze Menge an Treibern. Und ganz schön ist auch, dass ein neuer Just-in-Time-Netfilter mit eingepackt wurde, der sogenannte Berkeley Packet Filter Just-in-Time Compiler für eben Netzwerk, Netzfilter im Grunde genommen. Und auch ganz neu ist, dass jetzt Pings, also das Anpingen von Servern und so weiter, dass das jetzt auch ohne Root-Rechte möglich ist. Das heißt, man kann das als ganz normaler Benutzer auch durchführen. Ping im Grunde genommen für jedermann mit Hilfe eines neuen Socket-Protokolls, das sich IP-Proto-ECMP nennt. ECMP eben das Ping-Protokoll. Und das ist halt das, was sich da so gemacht hat. Da müssen natürlich noch einige Anwendungen geschrieben werden, die eben dieses neue Ping-Protokoll benutzen, damit wir das dann auch nutzen können. In Sachen WLAN gibt es, wie gesagt, neue Treiber. Dort sind zum Beispiel Treiber für die Realtek-Chipsätze rausgekommen, der RTL 8191 SE und RTL 8192 SE von Realtek werden unterstützt. Es ist diesmal auch von Realtek selber maßgeblich entwickelt worden, das heißt, die Treiber müssten eigentlich relativ gut funktionieren. Und dann gibt es auch noch neue WLAN-Treiber für weitere Realtek-Chipsätze 1892DE und 1891SU. Und die gibt es zumindest in den Staging-Treiberbereich, sind die dort mit eingeflossen. Die werden dann also wahrscheinlich mit 3.1 oder 3.2, also der nächsten Kernel-Version oder übernächsten, dann auch in die stabile Sparte reinrutschen. Dann gibt es auch noch einen neuen MWEFX oder MWiFiX Treiber, der für Embedded-Geräte vornehmlich gedacht ist, wie zum Beispiel den WLAN-Chip SD8787, den man vor allen Dingen dann auch findet in, ja, sagen wir mal so, Bordcomputer von Autos oder auch Tablets, die dann auch vermehrt mit solchen Chipsätzen ausgeliefert werden. Und dann gibt es noch eine Reihe von weiteren solchen speziellen Embedded-Treibern. Interessant ist, dass jetzt auch die Entwickler des Broadcom-Treibers B43 eben eine neue Funktion mit eingebaut haben für den Advanced Microcontroller Bus Architecture, kurz AMBA. Also neuer Chip im Grunde genommen. Und der B43-Treiber soll dann auch für diese Broadcom-Chips funktionieren. In Sachen Raleigh gibt es auch einige Updates. Dort gibt es den RT2X00-Treiber, der nochmal erweitert wurde um die Unterstützung des RT oder der RT53XX-Familie. Und da sieht man dann auch, dass sich da auch eine ganze Menge getan hat. Also insgesamt hat sich eine ganze Menge getan in Sachen Treibern im Grunde genommen. Viele neue WLAN-Treiber wurden in den Staging-Bereich gehoben und werden dann wahrscheinlich mit der nächsten oder übernächsten Version auch wieder einfließen. Und viele neue Geräte werden auch unterstützt mit alten Treibern im Grunde genommen, wie zum Beispiel der ATH6K, der jetzt auch Atheros AR600 oder 600er, der 6000er Serie unterstützt. Und das ist ja auch eine schöne und feine Sache. In Sachen Wireless LAN im Grunde genommen. Also viel getan worden, was jetzt neue Treiber angeht, aber auch alte Treiber wurden erweitert. So wurden zum Beispiel auch die Power-Management-Funktionen von einigen Treibern deutlich verbessert, sodass die jetzt viel besser funktionieren, wenn es in Sachen Stromsparmodus geht und so weiter und so fort. Und natürlich auch viele kleine Fixes für bereits vorhandene Treiber, ATH9K zum Beispiel, neue Speed-Up-Register zum Beispiel, die dort eingefügt worden sind, damit man noch schneller sich verbinden kann mit WLAN-Geräten und noch schneller surfen kann, ein bisschen Overhead reduziert wird und so weiter und so fort. Also das ist schon eine ganze Menge, was uns hier geboten wird mit dem neuen Netzwerk. Optionen im Linux-Kernel 3.0. Dann gehen wir mal weiter zu den Dateisystemen. Dort hat sich nämlich auch einiges getan. Vor allen Dingen, was den Support für ButterFS angeht, also dieses neue zukunftsträchtige Dateisystem, das ja schon im Gespräch ist für Fedora 16 als Standard eingesetzt zu werden. Dort hat man vor allen Dingen den Code ein bisschen was optimiert und erweitert, dass er noch schneller funktioniert und noch besser funktioniert vor allen Dingen. Und dort gibt es dann jetzt auch zum Beispiel eine neue Funktion, die sich Delayed Inode Items Operation nennt, die dann eben die Inode später schreibt, im Grunde genommen die Inode Operation etwas später verzögert, rauszögert und dadurch 15% mehr Speed beim Erstellen von Daten bzw. beim Löschen von Daten 20% mehr Geschwindigkeit bringt. Also eine sehr, sehr gute Sache. Dann gibt es eine neue Mount-Option im Grunde genommen, die sich Autodefrag nennt, die im Grunde genommen eine Autodefragmentierung durchführt, weil ja standardmäßig beim ButterFS-Dateisystem die Fragmentierung dann doch noch relativ hoch ist und das soll halt mit Autodefrag soll da ein wenig entgegengewirkt werden. Wie das jetzt nun aussieht mit dem Standard-Dateisystem, momentan halte ich es immer noch für etwas unsicher. Bisher hat sich auch noch keine von den kleinen Distributionen richtig getraut, ButterFS als Standard wirklich zu benutzen. Ich glaube, die einzig mir bekannte Distro, die das macht, ist Migo. Und die läuft ja sowieso nur auf Tablets im Grunde genommen, auf einige Netbooks. Ich habe in Deutschland kein Netbook gesehen bisher, was mit Migo läuft. Sicherlich kann man eins kriegen, aber so weit verbreitet ist es auch noch nicht. Deshalb muss man erstmal abwarten, wie sich das Ganze dann auch im weiten Feldversuch macht. Und ich glaube, da warten doch alle dann auf Fedora, die mit ihrer Version 16 dann das Ganze dann etwas breiterem Publikum testen werden. Und erst danach werden dann die anderen Distributionen nachziehen, OpenSUSE und Ubuntu. Da bin ich mir relativ sicher. Dann gibt es noch so kleine weitere Unterstützungen und Veränderungen. So gibt es jetzt eine Unterstützung in X4 für Punchholes. Das ist im Grunde genommen, wenn zum Beispiel ein Programm oder eine Datei irgendwie keine Daten mehr enthält, im Grunde genommen, oder innerhalb einer Datei ist irgendwie ein Loch in der Datei im Grunde genommen. Und da werden keine Daten mehr geschrieben innerhalb einer Datei, eines Dateiblocks im Grunde genommen. Dann können jetzt mit Hilfe dieser Punch-Hole-Technologie dort neue Daten reingeschrieben werden. Das heißt, man kann da noch mehr Speicherplatz nutzen als zuvor. Und das kann sehr interessant sein, zum Beispiel für Virtualisierungsprogramme, die dann natürlich auch das Datei nicht mehr genutzte Speicherbereiche vom Festplatten-Image dann auch wieder freigeben können. Und diese dann weiter irgendwie fürs Host-System genutzt werden können und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Das sind halt Features, die schon zum Beispiel im XFS-Dateisystem bereits existiert haben und auch in dem OCFS2, was ich glaube, das ist ein auf SSD optimiertes Dateisystem. Dann gibt es jetzt auch für einige, die mit Extended Attributes, also mit erweiterten Attributen arbeiten, eine interessante Sache, nämlich das TempFS, also das virtuelle Dateisystem, das RAM-Laufwerk im Grunde genommen. Das unterstützt jetzt auch diese erweiterten Attribute und man kann dann auch in diesem TempFS mit erweiterten Attributen arbeiten. Für einige spezielle Anwendungen sicherlich eine sehr, sehr interessante Sache. Dann gibt es noch im XFS-Dateisystem ein neues Feature, das nennt sich Online Discard. Und das ist dazu da, um den jeweiligen Datenträger direkt beim Löschen von Daten über frei gewordenen Speicherplatz zu informieren. Und das ist besonders für SSDs, aber auch für Netzwerkspeicher sicherlich hochinteressant. Und ja, also XFS immer noch ein sehr, sehr solides Dateisystem, wird immer noch weiter gepflegt. Und das sind so im Grunde genommen die Änderungen, was jetzt das Dateisystem angeht, die größten Änderungen. Ich will natürlich nicht alles Schritt für Schritt durchgehen, aber so das meiste und Interessante, das wollen wir dann doch schon mal ansprechen. Kommen wir zum Schluss, nämlich zu den Treibern. Dort gibt nämlich auch einiges Interessantes, gerade für Leute, die jetzt vielleicht schon auf den DVB-T-Nachfolger DVB-T2 warten, der dann jetzt auch HD und MPEG 4 unterstützen wird. Dort gibt es bereits einige Treiber, die mit eingeflossen sind in den Linux-Kernel 3.0. Dann gibt es von AMD und Intel noch neue Treiber für ihre Grafikkarten. Also die offenen Grafikkartentreiber im Grunde genommen werden da ein bisschen gepusht. Und dann gibt es noch neue Treiber für Microsofts Kinect, die jetzt auch wunderbar mit Linux-Kernel 3.0 laufen soll. Und außerdem gibt es natürlich eine Reihe von diesen Workarounds. Man hat ja gehört von diesen Power-Management-Problemen. Dort gibt es jetzt auch, glaube ich, schon einen Workaround in Version 3.0, der das dann behebt, im Grunde genommen das Problem, weil ein BIOS-Kommunikationsproblem, im Grunde genommen das BIOS meldet, dass es irgendwas unterstützt, was es in Wirklichkeit nicht unterstützt, das Mainboard. Also das wurde auch behoben. Es gibt, wie gesagt, in Sachen Grafik einen neuen i915 DRM und KMS-Treiber für Intel-Grafikkarten, also im Grunde genommen, also für Notebooks und Netbooks und Desktop-PCs im Grunde genommen. Außerdem wird auch schon eine von Intel noch gar nicht veröffentlichte Ivy Bridge-Prozessor-Generation unterstützt. Da ist halt auch wirklich maßgeblich wieder Intel beteiligt, weil das gerade entwickeln im Grunde genommen und schon mal den Treiber für Linux bereitstellen. Das heißt, wir haben als Linux-User mit Kernel 3.0 schon Unterstützung für eben die Ivy Bridge-Prozessoren, die es eigentlich noch gar nicht gibt von Intel. Also eine sehr, sehr schöne und tolle Sache für uns Linux-Leute. In Sachen AMD oder ATI, Radeon, DRM und KMS-Treiber gibt es auch einige Verbesserungen, zum Beispiel per Ausgabe von DisplayPort, also für diejenigen, die einen DisplayPort haben an ihrem Notebook, die werden sicherlich dann jetzt auch mit diesem neuen Radeon-Treiber etwas mehr Spaß haben. Außerdem gibt es jetzt auch eine Unterstützung für den Grafikkern der Liano-Prozessoren von AMD selber, der ja auch eine Verschmelzung von CPU und GPU im Grunde genommen darstellt, das gleiche, was Intel mit ihrer Sandy Bridge gemacht hat. Und das hat jetzt hier und den Intel HD 3000 oder 2000er Grafikkernen, die im Grunde genommen mit der CPU verschmolzen sind, das hat ja AMD auch gemacht und das wird jetzt auch hier unterstützt. Die Ausgabe über mehrere Bildschirme funktioniert jetzt auch und auch die Audioausgabe über HDMI soll jetzt funktionieren. Ist aber fürs Erste standardmäßig deaktiviert und man kann das allerdings dann auch aktivieren mit einem Kernel-Parameter, der sich Radeon.audio gleich 1 nennt. Und damit hat man dann die Möglichkeit, auch über den HDMI-Ausgang Ton zu empfangen, was natürlich sehr, sehr nützlich ist. Ja, und dann gibt es noch verbesserte Nouveau-Treiber, also auch im Intel-Bereich, im Nvidia-Bereich hat sich einiges getan. NV40, NV84 werden besser unterstützt und diese Chipsätze unterstützen jetzt auch noch PMPEG. Das heißt, das Dekodieren von MPEG-Material an den Grafikchip, das wird jetzt unterstützt, also diese Technologie, die ja schon was länger im Umlauf ist. Allerdings ist das Problem, dass PMPEG noch nicht implementiert ist als Programm irgendwo. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das in Zukunft ändern wird. In DRM-Code selber unterstützt nun Linux 3.0 auch die Farbtiefe von 30 Bit. Und dann ist natürlich auch noch vorgesehen, dass jetzt auch die Fermi-Grafik-Chipsätze von Nvidia 400 und 500, dass die dann auch zumindestens, also mit der speziellen Firmware und dem Extrahieren der Firmware, dass das vereinfacht wird. Das, da gibt es schon erste Vorbereitungen mit Kernel 3.0, wird aber wahrscheinlich dann erst mit einem Patch in Kernel 3.1 mit einfließen. Dann gibt es in Sachen Staging, gibt es natürlich auch einige Sachen. Der GMA 500 Treiber, den ist ja schon seit, glaube ich, bei der letzten Version gab es den ja schon im Staging-Bereich. Der wurde nochmal erweitert und unterstützt jetzt auch noch Chipsätze wie zum Beispiel ein US15W, also Pulsebo im Grunde genommen, Chipsatz. Und dort werden jetzt auch noch die Plattformen Octrail und Morestone angesprochen. Und das ist also eine super Sache. Dann wurde natürlich einiges auch im Speicherinterface gemacht. Das TTM-Interface wurde verworfen und das GEM-Interface wurde zur Speicherverwaltung eingebaut. Das heißt, da tut sich dann auch einiges, was diesen Treiber angeht. Und da bin ich mal sicher, dass irgendwann werden wir auch für den GMA 500 einen vernünftig laufenden Treiber haben. Spätestens, glaube ich, dann mit dem Kernel 3.3 wird es dann soweit sein, dass wir einen vernünftigen GMA 500er Treiber haben, der dann auch vernünftig Speed bringt. Ja, das ist im Grunde genommen all das, was der Linux Kernel 3.0 mit sich bringt. Neben natürlich der, ja, sagen wir mal, vereinfachten Möglichkeit, den Kernel zu patchen, weil es ja jetzt weniger Versionsnummern im Grunde genommen gibt und natürlich auch ein bisschen weniger Irritationen dadurch, dass eben nur noch zwei Ziffern angegeben werden, um eine Kernel-Version zu bestimmen und nicht mehr 3, 4, 5. Je nachdem, welche Support-Version man benutzt, gab ja so olle Sachen wie zum Beispiel der Kernel 2632.15 oder sowas, der im Grunde genommen dann eine, ja, weil der 35er Kernel im Grunde genommen länger gepflegt wird, also eine Long-Term-Support quasi genießt, gab es dort ja dann einen Langzeitsupport, der dann gewährleistet wurde. Und dann musste halt auch jedes Mal, wenn da eine neue Version rauskam, ein neuer Patch rauskam, noch die Versionsnummer erhöht werden. Und das hat man dann noch einmal hinter dem Komma gemacht. Und das ist natürlich dann auch verwirrend, sagen wir mal so. Und das hat man jetzt mit dem 3.0er Weg ein bisschen was vereinfacht, ein bisschen was einfacher gemacht. Man weiß also jetzt 3.0, 3.1 ist die nächste Version, 3.2 und so weiter und so fort. Wenn es für den 3.0er einen Patch gibt oder das als Long-Term-Release irgendwie unterstützt werden soll, dann heißt es 3.0.1. Obwohl ich da auch schon skeptisch bin, ob das nicht schon zu weit geht. Wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann machen wird jetzt mit der neuen Namensbezeichnung. Es wird sicherlich einiges klarer machen für einige Einsteiger, die dann nicht mehr denken müssen, was sind das für ganze Zahlen, weil normalerweise ist es ja so, dass wir nach dem 2.6 normalerweise nicht weiterlesen würden. Und das hat man ja damals gemusst, weil 2.6 war alles und danach war irgendwas Interessante, also 32, 35, 39, sowas, das war die interessante Nummer. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben und ich finde das so dann doch deutlich besser. Ja, das war es im Grunde genommen für diese TechView Podcast Sonderausgabe, die Urlaubsausgabe aus meinem Urlaub. Der Linux Kernel 3.0, ein sehr, sehr technisches Thema. Ich hoffe, dass ich dann nächste Woche ein etwas, ja, netzpolitischeres Thema habe. Es gibt ja dort einige Sachen, die vielleicht noch auf mich warten, aber es ist ja momentan auch Sommerloch, also schwierig, so ein paar Themen rauszukramen, die gerade aktuell sind. Allerdings ist das natürlich auch eine Riesenchance dafür, Themen hervorzuheben, die vielleicht etwas, ja, ansonsten nicht drangenommen werden konnten, weil eben andere Themen aktueller waren oder eben nach mehr Aufmerksamkeit geschrien haben im Grunde genommen. Und das macht es natürlich auch interessant, wie zum Beispiel auch bei der letzten TechView-Podcast-Folge, wo ich ja den den i16 vorgestellt habe, den Enlightenment 16 Desktop, was sehr, sehr positiv ankam und wo sehr, sehr viele Leute gedacht haben, wo kriege ich den her, möchte ich testen, möchte ich unbedingt mal sehen. Und ja, das freut mich, dass ich einige Leute darauf gebracht habe, auf den Geschmack gebracht habe. Und solche Themen möchte ich dann in Zukunft auch noch ein bisschen mehr ansprechen, jetzt in dieser Sommerpause, und wollen wir mal schauen, vielleicht gibt es da in der nächsten Woche noch ein sehr, sehr hochinteressantes Thema. Auf jeden Fall nächste Woche wieder eine Ausgabe, vielleicht etwas kürzer wieder, aber eine sehr, sehr spannende Ausgabe. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.